Herzlich willkommen bei Hoch, Höher, Hochbegabt, dem Podcast rund um Hochbegabung in der Familie. Mein Name ist Stefanie Gut und ich spreche mit Menschen, die auf unterschiedliche Weise mit Hochbegabung in Berührung sind. Viel Freude beim Lauschen ihrer Geschichten und Erfahrungen. Authentisch und zum Anfassen nah.
Hallo und ja, herzlich willkommen zu einer heute ganz besonderen Folge, weil ich habe endlich einen Mann, einen Papa in meinen Podcast eingeladen oder ich habe es geschafft, dass er zu mir kommt. Eigentlich wollte er mit seiner Frau. Jetzt ist er heute alleine hier und ich freue mich sehr, Florian, dass du dir die Zeit nimmst, eure Geschichte eurer Familie zu teilen und ja, somit als erster Mann hier im Podcast die Geschichte erzählst. Vielen Dank dafür schon mal und stell dich doch gerne ein bisschen näher vor und erzähl gerne was über deine Familie.
Ja, danke, Stefanie. Freut mich auf der einen Seite, dass ich der erste Mann bin. ich bin der Florian, ich bin 32 Jahre alt, bin mit meiner Frau schon seit 17 Jahren oder so zusammen. Mittlerweile haben wir auch geheiratet und haben zwei Kinder. Wir wohnen in Südwestdeutschland, in einer kleinen Stadt. Und unser ältester Sohn, der ist jetzt fast 6 Jahre alt. Und unser ganz kleiner, der ist jetzt der Nachwuchs, der ist 9 Monate alt. Und bei dem Großen, das ist der Grund, warum ich ja heute hier bin, haben wir vor 2,5 Jahren festgestellt, dass bei ihm ein bisschen was anders ist als bei den anders Gleichaltrigen. Mhm. Mit der Zeit hat sich dann ein bisschen so herausgestellt, dass es Hochbegabung sein könnte. Und das haben wir dann auch testen lassen bei einer Kinderpsychologin. Das Ergebnis war positiv. Also da ist quasi was, ja, der Test ist positiv gewesen. Ja, das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich würde mich gerne mit anderen Eltern austauschen und denen so unsere Erfahrungen schildern.
Ja, finde ich total wertvoll, ne? Also einfach von den Geschichten der anderen zu lernen, ne? Also gerade wenn man vielleicht dann in einer ähnlichen Situation steht, im Nachhinein, ne, hätte man sich vielleicht gewünscht, man hätte es damals gewusst und jetzt zu sagen, okay, ich gebe was weiter von dem, was ich erlebt habe, finde ich super wertvoll. Vielen Dank dafür. Magst du mal so ein bisschen erzählen, also jetzt bei eurem 6-jährigen Sohn, wie kam denn das damals auf? Also wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, dass er irgendwie anders ist? Oder woran habt ihr das gemerkt? Wie hat sich das gezeigt bei ihm?
Also so richtig gemerkt haben wir es eigentlich erst, als er dann 3 Jahre alt war. Und zwar, dann hat er angefangen, also ich hatte dann im Urlaub, war ich im Swimmingpool und habe ihn hochgeschmissen. Und dann hat er gezählt, wie oft ich ihn hochschmeißen kann.
Ah, ja.
Und dann hat er halt schon bis 20 zählen können zum Beispiel. Was ja für einen Dreijährigen durchaus nicht immer normal ist. Und er hat dann in dem Jahr, das war 2021, das war nach dieser ganzen Corona-Lockdown-Geschichte und so, dann hat er zwei Dinge gezeigt. Das erste war, er war sehr vernarrt in Lego zu bauen. Und hat teilweise Legos für 6-, 7-, 8-Jährige gebaut. Und da ist es uns das erste Mal aufgefallen. Und was uns auch noch aufgefallen ist in dem Zeitraum, war, dass es in der Kita, geht in eine Kita mit 18 Kindern in der Gruppe. Und da ist uns aufgefallen, dass er verstärkt Probleme hat oder damals hatte, die hat er heute zum Glück nicht mehr, mit anderen Kindern Kontakt zu finden, beziehungsweise bei Spielen in der Gruppe teilzunehmen.
Okay.
Genau.
Also ist euch das praktisch dann nochmal mehr aufgefallen, als dann sozusagen durch den Lockdown eher mehr zu Hause war? Habe ich das richtig verstanden?
Also durch den Lockdown uns wäre es schon früher aufgefallen. Ja. Aber durch den Lockdown sieht man keine anderen Kinder.
Ja. Ah, jetzt verstehe ich.
Das heißt, man hat also kaum, man hat wenig Vergleiche. Ja. Und vieles, was Kinder vielleicht gemacht haben in der Zeit, wie in der Kita sich komisch verhalten oder halt irgendwie, wenn es irgendwelche Probleme war, hat man das meistens dann so drauf geschoben, dass die ja dann ganz lange in Isolation waren und dass es eine schwierige Zeit war für Eltern und Kinder. Und deshalb haben wir das quasi immer so ein bisschen auf die Umstände geschoben.
Wie hat sich das denn gezeigt, wenn du jetzt sagst, er hatte Schwierigkeiten mit anderen Kindern, so im Spiel, im Umgang? Was war das genau? Wie kannst du das ein bisschen näher beschreiben?
Wir haben ja von der Kita-Erzieherin den entscheidenden Tipp dann bekommen, ihn auf Hochbegabung testen zu lassen. Also wir hatten das schon als Gedanke so im Hinterkopf, weil meine Frau ja auch Pädagogin ist, also Grundschullehrerin, deshalb hatte die das schon so im Gefühl. Und er hat dann zum Beispiel, als die Kinder dann gerutscht sind, als sie irgendwelche Spiele in der Gruppe gespielt haben, war er halt manchmal einfach auf der Bank gesessen und hat gesagt, nee, ich will nicht, möchte wieder rein und hat halt quasi immer die Erzieherin gefragt, ob sie etwas mit ihm spielen. Also ob sie mit ihm ein Brettspiel spielen oder ob er was malen kann. Also er hat sich halt immer ein bisschen versucht, was anderes zu machen, als mit den anderen zu spielen. Was erstaunlich ist, weil heute ist es nicht mehr so. Also der hatte mit 3 Jahren, sage ich mal, eine schwierigere Zeit als vielleicht heute.
Ja, naja, es könnte ja auch sein, dass eben beides auch eine Rolle gespielt hat, ne? Also einmal diese Reife möglicherweise, wo er eben weiter war als gleichaltrige Kinder und natürlich auch eine gewisse Unerfahrenheit durch so 3 Jahre Lockdown, ne? Das ist ja schon, also wenn man dann eben wenig Sozialkontakte hat, ist es schwierig, ne, da auch wieder in so einen Gruppenkontext zu finden. Also nicht vielleicht für alle Kinder gleichermaßen, aber würdest du denn auch sagen, dass euer erster Sohn ein sehr sensibel wahrnehmendes Kind ist?
Ja, also sensibel ist er auf jeden Fall.
Ja.
Man kann sich sehr gut in andere Menschen reinversetzen. Zum Beispiel gegenüber Tieren immer sehr sensibel, also selbst Würmer oder sowas, die man von der Straße holen muss, an der Seite aufsetzen muss. Also da ist er wirklich sehr, sehr sensibel und auch er bricht auch eher mal schneller vielleicht in Tränen aus als andere Kinder, habe ich das Gefühl. Genau, ja, hat man auf jeden Fall gemerkt. Mhm. Wir haben ja dann ihn testen lassen auf Hochbegabung, ist das Ergebnis rausgekommen, da kann ich gerne später noch was zu erzählen, wie das so war, also wie wir das dann gemacht haben. Aber wenn man dann so zurückblickt auf die Zeit und er hat halt zum Beispiel mit 9 Monaten circa, also so alt ist er jetzt unser Kleinster, hat er halt schon auf Sachen gezeigt, zum Beispiel Licht oder Eis und konnte das so leicht sagen. Mhm. Wenn man jetzt ihn vergleicht mit unserem Sohn heute, der genauso alt ist, der kann es jetzt halt zum Beispiel noch nicht. Ich mache zwar jetzt nicht irgendwelche Vergleiche, aber wenn man das so rückblickend betrachtet, dann hätte wäre uns das bestimmt aufgefallen, wenn es unser zweites Kind gewesen wäre.
Mhm.
Ja.
Ja, klar. Ich meine, man ist dann im Nachhinein eh immer schlauer und beim zweiten Kind, na klar, hat man einfach auch als Eltern schon mehr Erfahrung, ne?
Genau, ja.
Ja. Aber ich meine, ihr seid ja immer noch sehr früh dran, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also ich habe ja immer wieder auch Menschen, entweder hier in Interviews oder in der Beratung, ne? Also teilweise, ja, wo die Kinder einfach dann schon in der Pubertät sind, in der Adoleszenz, ne? Oder auch Erwachsene, die das ganz spät erst für sich erfahren. Also ihr seid ja sehr aufmerksam und habt jetzt, ne, dann auch durch den Hinweis der Erzieherin in der Kita auch dem Hinweis, seid ihr gefolgt, ne? Das machen ja auch nicht alle Eltern. Also ist doch super, dass ihr das so früh wisst. Und na klar, jetzt für euer zweites Kind, für euren zweiten Sohn hat das natürlich schon auch einen Vorteil. Klar, man ist so ein bisschen vorbereiteter vielleicht.
Ja.
Erzähl doch gerne mal, wie das war mit der Testung. Also das ist ja super spannend, weil viele haben ja auch Respekt davor, tatsächlich ihre Kinder auch in so jungem Alter testen zu lassen. Wie habt ihr das erlebt und wie war das für euren Sohn?
Also wir haben uns informiert, was man tun kann. Und dann kamen wir auf eine Kinderpsychologin und da gibt es wohl ein Testverfahren. Und es gibt ja diesen strittigen Punkt, dass Kinder wohl auf Hochbegabung erst ab 6 Jahren getestet werden können, dass man da wohl erst eine verlässliche Aussage treffen kann. Für uns war das auch nicht wichtig, ob er hochbegabt ist oder nicht.
Ja.
Was für uns wichtig war, ist halt vielleicht, dass das so ein bisschen eine Erklärung ist für manche Dinge. Ich glaube, für uns war es wirklich so ein bisschen, wir wollten eine Erklärung, warum er manche Dinge einfach nicht so macht wie vielleicht 80% der anderen Kinder.
Ja, ja.
Und deshalb war das für uns wichtig. Und die Testung an sich war eigentlich sehr angenehm. Also wir haben ihm dann gesagt, dass das ein Test ist, wo er mal zeigen darf, was er schon alles kann und dass er da spielen darf mit einer Frau und die will einfach mal ein bisschen schauen, was er so kann. Und wir mussten ja dann auch rausgehen. Ohne Einfluss der Eltern stattfinden, was ich auch gut finde. Und wir hatten dann erst Angst, er rennt raus und möchte nicht, aber er fand das richtig cool. Also der hat das richtig gut mitgemacht.
Ja, schön.
Ja.
Ja, das ist echt spannend, weil, also ich glaube, die Kinder spüren das ja auch, ne? Also ich meine, klar, die Chemie muss stimmen, ne, vom Gegenüber. Ja. Und wenn die Testleiterin da, ne, irgendwie sympathisch war für ihn, dann hat er sich sicher gut einlassen können. Und die merken dann auch, ja, da werde ich gefordert, ne? Also da will jemand richtig mal mich so sozusagen herauskitzeln, was ich weiß, ne, was ich kann.
Genau.
Und viele haben da echt Spaß dabei.
Ja.
Genau. Also man kann das sicher auch kritisch sehen, ne? Und ich denke auch, ein Testergebnis sollte nicht das einzige Kriterium sein, anhand dessen man dann mit der Hochbegabung sozusagen weiterarbeitet. Ne? Man muss natürlich in der Biografie gucken und auch in der Biografie der Eltern und so weiter. Ne? Aber ich denke, manchmal hilft es einfach auch für sich ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen oder mit jemandem sich auch fachlich auszutauschen. Wie war das denn dann? Hat die Kinderpsychologin euch weiter begleitet? Hat sie euch Hinweise gegeben, was zu tun ist? Ist er dann eingeschult worden? Vielleicht magst du da noch was zu sagen?
Also es ist so, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er hochbegabt ist. Ich dachte, er ist intelligent und es gibt ja so eine Skala, ich glaube ab 130 zählt man als hochbegabt. Das sind zwar nur Zahlen, also die sind jetzt nicht so, dass man da irgendeine harte Grenze definiert, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich habe einfach gerechnet, er landet vielleicht so bei 120 und dann hatte er halt was mit 140, 143 oder sowas. Ich kenne die Zahl jetzt nicht, aber das war dann, also wir sind schon ein bisschen vom Hocker gefallen, weil wir es überhaupt nicht mitgerechnet haben. Also ich habe gedacht, der schrappt so knapp vorbei, das ist dann in Ordnung.
Ja.
Aber ja, das war für uns dann erstmal so ein bisschen ein Schock und ich persönlich finde jetzt nicht, dass das ein Vorteil ist, unbedingt, wenn man so intelligent ist. Also ich denke, das ist in vielen Lebensteilen auch ein Nachteil. Wir haben jetzt keine konkrete Maßnahme oder so ergriffen. Wir gehen jetzt auch nicht regelmäßig zur Kinderpsychologin. Über das frühe Einschulen haben wir nachgedacht. Aber bei uns, das ist ein kleiner Vorteil, er ist ein Augustkind. Und dadurch hat er eine frühe Einschulung. Also er ist noch ein paar Tage fünf, wenn er eingeschult wird. Das ist jetzt im Sommer der Fall. Und dadurch haben wir es ganz gut hinbekommen. Was sehr wichtig war, was uns extrem viel geholfen hat, war, dass die Kita, die ja auch die Empfehlung gestellt hat, zu testen. Wahrscheinlich hätten wir nie getestet ohne die Empfehlung. Dass die sehr hinten dran waren. Das sieht man ja nicht immer.
Nee, das stimmt.
Und dass die viel für ihn gemacht haben. Also die haben ja einfach so akzeptiert, wie er ist. Und die haben versucht, konkret ihn zu fördern und ihn zum Beispiel einzubinden in die Spiele und sowas. Und es wurde in den letzten 2 Jahren viel, 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 viel besser. Super. Er nimmt an viel mehr Aktivitäten teil, wo große Gruppen sind. Der hat so eine richtige kleine Gang mit seinen Freunden. Und das war uns wichtig, weil man hört leider manchmal von hochbegabten Kindern, die dann zu Außenseiter werden. Das ist ja dann nicht schön für die Kinder.
Und jetzt habt ihr dann praktisch für August oder zur Einschulung eine Schule ausgesucht, die bei euch in der Nähe ist und geht ihr dann da transparent mit um? Also ist das was ihr schon angesprochen habt?
Ja, wir haben es beim Schuleingangsgespräch angesprochen. So richtig reagiert hat die Schule nicht drauf. Wir haben uns tatsächlich mal überlegt, es gibt bei uns in der Nähe tatsächlich es ist eine halbe Stunde, 40 Minuten entfernt, wohl eine spezielle Schule für Hochbegabte. Aber uns ist der soziale Aspekt wichtiger, dass er die Freunde um sich hat. Das hatten wir dann verworfen, ihn dort in die Schule zu bringen. Es gibt hier eine freie Schule, aber da entscheiden sich dann manchmal so die Geister. Ich hätte ihn dort gerne hingegeben, glaube ich. Meine Frau ist Grundschullehrerin. Sie sagt, nee, lieber in die richtige Anführungszeichen, Schule. Hat man halt auch manchmal so Meinungsverschiedenheiten. Aber wir haben jetzt gesagt, fürs erste Jahr, wir gehen damit offen um, aber wir lassen das auf uns zukommen. Also wir warten es ab, was die Lehrer sagen. Und ich denke, wenn es gute Lehrer sind, dann werden die es merken und werden dann entsprechend auch was dafür tun. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir irgendwas machen.
Habt ihr euch denn dann auch als Eltern da eingelesen, also gehe ich erstmal von aus, und euch dann auch nochmal selber so in eurer Biografie mit Hochbegabung beschäftigt?
Ja, also ein paar Bücher haben wir gelesen. Meine Frau hat ja den Podcast hier gefunden. Also es ging immer mal wieder, haben wir uns mal damit auseinandergesetzt. Von der eigenen Biografie her. Wir haben beide ein Abitur, haben beide studiert. Deshalb ist es jetzt nicht vielleicht total überraschend. Ich war als Kind in der Schule, wo es für begabte Kinder die Möglichkeit gab, so einen Schnelldurchlauf zu machen, wo man ein Jahr spart in der Schule. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie beide getestet auf Hochbegabung sind, weil uns das auch nicht so wichtig ist. Aber man überlegt sich einfach manchmal schon, woher hat er das denn? Also wie kommt das dazu und war das vielleicht bei mir als Kind auch so und man hat es nur nicht gemerkt, weil das Thema Hochbegabung war halt einfach in den 90ern nicht so präsent, vielleicht wie es heute ist.
Magst du ein bisschen erzählen, also ist das denn so, dass du dich auch wiedererkennst, also wenn du jetzt sozusagen siehst, wie dein großer Sohn in Gruppen vielleicht manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten hatte oder auch Dinge schneller versteht, also kannst du dich daran erinnern, wenn du so an deine Grundschulzeit zurückdenkst, dass das bei dir ähnlich war?
Ja, ich habe die Dinge auch relativ schnell verstanden in der Grundschule. Mhm. Ich habe mich auch sehr viel gelangweilt in der Grundschule. Mhm,
Also obwohl du 3 Jahre in... Also
ja gut, das war erst in der
weiterführenden Schule. Okay.
Ja, genau. Also in der Grundschule habe ich mich zeitweise als Kind auch gelangweilt, muss ich sagen. Mhm. Und mir hat aber die Grundschule Spaß gemacht, weil ich viele Freunde hatte und so. Also das war schön, dort zu sein. Aber von einem, ich sag mal, wenn man es aus Bildungssicht sieht, hätte ich vielleicht auch was irgendwie anders gefördert werden können, sollen, wie auch immer. Da kann ich mich schon sehr in ihn rein versetzen. Ja. Und meine Frau sagt auch immer, dass er 1:1 ist wie ich als Kind. Also wenn sie von meiner Mutter hört, wie ich war, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Aber ja, ich sehe natürlich schon vieles von mir in ihm dann wieder. Sieht man sich auch selbst ein bisschen. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass man für ihn die besten Entscheidungen trifft. Und jetzt nicht so viel Druck dahinter macht, dass er irgendwie irgendwas machen muss. Aber dass man es trotzdem auch im Blick hat. Also wenn er sich irgendwann langweilt in der Schule, wäre das für mich schon ein großes Thema, weil ich es halt selbst kenne.
Und wie ging es denn für dich weiter, wenn du sagst, also in der weiterführenden Schule hattest du dann praktisch 4 Jahre im Schnelldurchlauf in 3?
Ja.
Hast du dann auch früher Abitur gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das dann damals als Jugendlicher abgebrochen, weil ich einfach damals in die Pubertät gekommen bin und dann hat man einfach anderes im Sinn gehabt, als zu lernen. Und ich hatte sehr schlechte Noten teilweise sogar dann eine Zeit lang, weil es mir einfach nicht so viel Spaß gemacht hat.
Ja.
Und das sage ich, ist halt für unseren Sohn, ist das, denke ich, das Wichtigste, dass er Spaß hat am Lernen.
Ja, Lernfreude, ne? Lernmotivation auch.
Genau, ja. Also ich fand, früher wurde sehr viel Wert auf Noten gelegt, also ob es jetzt eine 1 oder eine 2 ist. Und ich fände es persönlich wichtiger, wenn man schaut, dass die Kinder was lernen und dass es ihnen Spaß macht zu lernen. Nicht auf die Noten guckt.
Ja, also ich meine, die Schwierigkeit, ne, die ja auch bei, also ich meine jetzt, ne, wenn er über die 140 kommt, dann ist er ja schon fast in den Bereich der Höchstbegabung, ne? Also ab 145 spricht man von der Höchstbegabung. Und wenn man jetzt so guckt, also bei den Kindern, die ab 115, ab 120 sind, die zeigen auch schon manchmal solche, sage ich jetzt mal, Schwierigkeiten, ne, in diesem Schulsystem, was halt sehr auf Wiederholung ausgerichtet ist und sich natürlich in einer ganzen Bandbreite bewegt. Ne? Also ich sag mal, von den eher sehr lernschwachen Kindern bis zu den sehr begabten Kindern, ne? Das alles abzudecken, ist natürlich eine wahnsinnige Leistung. Was halt leider bei denen passiert, ne? Die oft sehr schnell sind, die verlieren irgendwann die Freude am Lernen und die Motivation, etwas zu lernen, weil sie nicht ausreichend gefordert werden. Ne? Dann entsteht sowas wie Langeweile. Und ich, so wie du es jetzt gerade berichtest, ich habe dann häufig mit denen zu tun, die dann in der Pubertät, in der Adoleszenz, da kommen ja noch ganz viele andere Themen, ne? Aber die dann eben auch in diesem Lernen so einbrechen, dass die auch gar keinen Sinn mehr drin sehen, in die Schule zu gehen oder überhaupt irgendwie was zu lernen, sich auf irgendwas einzulassen, Hausaufgaben zu machen, was auch immer. Manche gehen dann gar nicht mehr zur Schule. Also ne, gibt verschiedene Wege, die dann wählen. Das ist eigentlich traurig, ne? Weil irgendwie bleibt natürlich das Potenzial, also nicht, dass ich das jetzt nur in der Schule zeigen muss, gar nicht. Ne? Und nur gute Noten zu haben, macht einen ja auch nicht fürs Leben firm unbedingt. Ne? Ja. Aber es bleibt natürlich trotzdem, also als Resultat bleibt unter den Umständen im schlimmsten Fall zurück, keine Freude mehr auf Neues lernen, ne? Sich auf neue Dinge einzulassen, was einem ja dann auch später im Studium oder wenn man nochmal einen neuen Beruf ergreifen möchte oder was auch immer, schon echt ziemlich im Weg stehen kann. Wie hast du denn dann deinen Weg weiter bestritten, wenn du sagst, du hast das gar nicht weitergemacht? Also wie ging das denn dann für dich in der Schule weiter?
Ja, eigentlich ging es dann relativ gut weiter. Also ich bin dann in der normale Klasse gekommen, sage ich mal. Also ganz normale, sagen wir, Anzahl an Jahren, die man in der Schule ist. Ich denke, das Wichtigste war halt, und das ist mir bei meinem Sohn auch wichtig, ich war unter meinen Freunden dann wieder, mit denen ich früher viel zu tun hatte und hatte dann in den letzten Schuljahren eigentlich eine richtig gute Zeit also ich bin gerne in die Schule gegangen und wir hatten sehr viele Freunde, mit denen wir heute auch immer noch Kontakt haben. Deshalb war das eine sehr schöne Zeit und von den Noten her wurde es auch deutlich besser. Also ich habe ein gutes Abitur gemacht und habe dann Maschinenbau studiert und so.
Ja.
Von daher ist ja alles gut gelaufen. Also es ist ja nicht schlecht gelaufen.
Ja.
Was natürlich, glaube ich, manchmal so vielleicht ganz cool gewesen wäre, sind so Dinge wie, dass man auch mal außerhalb von den guten Noten nachzurennen was lernt. Also vielleicht ja irgendwie sowas wie Programmiersprache zu lernen oder was weiß ich, Schach zu lernen. Oder wenn man künstlerisch begabt ist, irgendwie was zu lernen, ja, sich irgendwie künstlerisch betätigt.
Hast du denn dann in deiner Freizeit nicht auch sowas dann gemacht?
Nee, ich habe mehr Sport gemacht.
Ah ja.
Mhm. Tatsächlich.
Mhm.
Ja, genau. Also so, dass ich jetzt irgendwie mir, keine Ahnung, Computerprogrammiersprache beigebracht habe oder was man manchmal so hört. Das war jetzt bei mir gar nicht so. Und das, ich habe viel Sport gemacht als Jugendlicher, was heute gar nicht mehr so arg der Fall ist.
Ja. Genau. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass du da auch von deinen Eltern ausreichend ja gesehen wurdest? Also, dass du da Angebote bekommen hast, die sozusagen deiner Begabung, sage ich jetzt einmal so, entsprechen? Also neben Schule?
Ich durfte ja immer machen, was ich wollte. Also ich wurde jetzt keine Steine in den Weg gelegt oder so. Mm. Ich weiß nicht, vielleicht hätte man Sachen anders machen können. Also dass man so Dinge wie, ich hätte gerne zum Beispiel eine Programmiersprache oder sowas gelernt, weil ich jetzt heute auch viel mit IT zu tun habe. Ich weiß aber halt nicht, wie ich das damals als Jugendlicher jetzt angenommen hätte, wo ich dann gesagt hätte, was soll ich denn mit dem Mist?
Und
man muss halt auch immer sehen, dass als Jugendlicher man ganz anders denkt für ein paar Jahre lang, als man es vorher getan hat, als man es dann vielleicht als Erwachsener tut.
Absolut.
Ich glaube, dass es halt eine relativ schwierige Phase ist, egal ob man jetzt begabt, hochbegabt oder nichts davon ist. Das ist, glaube ich, eine schwierige Zeit.
Absolut. Ja, absolut. Umso schöner, ne, dass du dich da jetzt noch so präsent erinnerst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, auch als Papa von zwei Söhnen, dass du dann auch also deine Söhne dadurch begleiten kannst. Ja, weil ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, dass auch Väter darüber reflektieren. Also ich finde es total wertvoll und super schön, dass du das so erzählst. Ja, also ich glaube, das ist für deine Kinder ein ganz, ganz großes Geschenk, dass du da zur Verfügung stellst. Ja. Und magst du noch mal sagen, also wenn du jetzt euren 9 Monate alten Sohn so siehst und ihn so beobachtest, gibt es denn dann auch Sachen, die dir noch mal so rückblickend auffallen? Also wie das bei eurem Großen damals war? Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber gab es da vielleicht noch den ein oder anderen Hinweis mehr, was dir so bewusst geworden ist?
Ich denke, das wird jetzt interessant zu beobachten, die nächsten 1-2 Jahre, weil dann man sieht ja immer den Vergleich und man möchte das zwar nicht, aber man denkt ja schon, okay, was hat denn eigentlich der andere in dem Alter gemacht?
Ja.
Und ich sehe es schon so, dass unser erster Sohn sehr viel aktiver war und vielleicht, ob es das richtige Wort ist, etwas wacher.
Ja.
Und so immer sehr, sehr aufmerksam und hat Aufmerksamkeit auch gesucht. Der hat sich schon als ganz kleines Kind sehr wenig mit sich selbst beschäftigen können. Was sich bis heute sehr stark durchzieht, ist wie so ein roter Faden. Also der muss immer beschäftigt werden. Bei dem zweiten jetzt habe ich das einfach gemerkt, dass der jetzt schon als Baby quasi sich mehr mit sich selbst und Spielsachen, die um ihn rum sind, beschäftigt, als der erst das getan hat. Es sind schon so Dinge, die einem auffallen, wo man sagt, das hätte, wenn es andersrum gewesen wäre, angenommen, man hat ein, ich sag's mal, normal begabtes Kind, dann hat man eins, was hochbegabt ist und ich glaube, dann fällt einem sowas sofort auf. Wenn es aber andersrum ist, dann weiß man es halt einfach nicht, weil woher soll man es denn wissen, wie ein Kind in einem gewissen Alter, was da, ich sag mal, zum Standard gehört, ja, und was vielleicht ein bisschen herausragender ist, wenn ein Kind bestimmte Dinge kann.
Ja, absolut. Ja, genau. Und dann hattet ihr eben auch noch dann dieses in der Corona-Zeit, ne, eben weniger Vergleich, wie du schon gesagt hast. Also ich finde das total spannend, weil das erzählen eben viele Eltern, ne? Ja, ich dachte, das wäre normal, ne? Und dann kommt man in so eine Situation, wo man dann eben andere Eltern trifft oder wo man eben in der Kita dann, ne, mit anderen Kindern, sag ich mal, vergleicht irgendwie, ne? Also jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern einfach, man sieht, na, die sind so, ne? Und dann fällt einem auf, ah ja, das stimmt, vielleicht ist das doch besonders, vielleicht kann das nicht jedes Kind, ne? Das fällt einem vorher gar nicht auf. Und eigentlich ist es ja auch schön für euren Sohn, dass ihr ihn einfach so lieb gehabt habt, wie er eben war, ne? Wie er auf die Welt kommt, wie er immer noch ist, ne? Aber klar, wenn er dann, ne, an Grenzen stößt oder eben an Schwierigkeiten stößt, dass man dann als Eltern natürlich auch aufmerksam wird und auch toll, dass die Kita das so begleitet hat. Ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich.
Also wir haben uns immer gefragt, was es denn dann bringt, wenn wir da ein Zertifikat haben, wo drauf steht, wo wurde getestet, ist hochbegabt. Und ich weiß ja auch, wir haben mal an so einer Gesprächsrunde teilgenommen, so eine Online-Gesprächsrunde mit anderen Eltern. Ja. Und da waren viele Eltern dabei, die haben ihre Kinder quasi noch nicht getestet gehabt und haben gesagt, sie wissen nicht, was das Ergebnis bringt. Die Kinder sind ja so oder so, wie sie sind. Stimmt ja auch irgendwo. Aber bei uns hat es, glaube ich, viel gebracht, dass man einfach, dass andere Leute es dann auch gesehen haben. Ja. Und die das eh nicht glauben. Also es gab sehr viele Leute, die dann gesagt haben, ist ja Quatsch. Oder die das dann so abgetan haben oder halt dann irgendwie gesagt haben, ich kenne auch ein Kind, das zählt bis 20 oder sowas. Das gibt es ja dann immer.
Ja.
Die würden mit und ohne Zertifikat. Wäre das denen egal. Ja. Also von daher, ja. Aber ich glaube, dass es schon Leute gibt, die, wenn man das dann testen lässt und man zeigt, dass man das ernst nimmt, das dann auch als ernsthaftes Thema verstehen. Das war halt zum Beispiel in seiner Kita so der Fall.
Ja.
Und es gibt ein, zwei Leute im Umkreis, die das dann auch, sage ich mal, verstehen und wissen einfach um die Umstände, die dann vielleicht auch manche Verhaltensweisen von ihm verstehen, wenn er dann sehr viel Aufmerksamkeit braucht.
Ja. Ja,
genau.
Ja, also ich meine, das ist ja auch durchaus kritisch zu sehen. Ja. Ne? Also in meinen Gesprächen reflektieren wir das tatsächlich auch oft, weil warum brauchst du solche Labels? Ne? Und gleichzeitig ist es natürlich auch hilfreich, wenn Kinder dadurch entlastet werden, mehr Verständnis ihnen entgegengebracht wird, vielleicht auch die entsprechende Forderung, nicht nur Förderung, ne, bekommen in Schule, also weil es das halt irgendwie braucht in diesem System. Ne? Es braucht sozusagen eine Legitimation, um etwas zu erhalten. Ja. Einerseits ist es natürlich traurig, ne? Wenn es jetzt ideal wäre, dann würde jeder das bekommen, was er braucht. Ne? Dann bräuchte man auch keine Labels oder irgendwelche Testzertifikate oder irgendwas. Aber da leben wir halt nicht oder noch nicht. Ne? Und solange das halt so ist, denke ich, macht es manchmal Sinn und entlastet eben die Kinder, weil die sind ja immer in dieser Situation auch konfrontiert, ne? Dass die sich anders fühlen. Also sie können das vielleicht nicht ausdrücken, aber die merken irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel in ihrem sprachlichen Ausdruck, ne, sie kommen nicht mit den Gleichaltrigen zurecht, sie werden nicht verstanden oder sie wollen eigentlich über was ganz anderes sprechen und die Kinder können damit nichts anfangen oder was auch immer, solche Sachen, dann kriegen die immer wieder so ein unbewusstes Feedback, ne, das setzt sich ja auch nieder. Ja, du bist irgendwie komisch, ich verstehe dich gar nicht, was willst denn du? Und der kann ja gar nicht dabei sein oder was auch immer, ne, so. Das macht was mit den Kindern. Und wenn die dann über so einen Test die Möglichkeit haben, dass die Erzieherinnen vielleicht vermitteln, ne, oder die Lehrerinnen eben mehr Input geben oder mehr Zutrauen auch haben in den Lernfortschritt oder was auch immer, dann profitieren die Kinder einfach davon. Und daher denke ich dann, okay, also so ein Test ist ja dann kein Drama, ne? Also im Verhältnis zu dem, was es möglicherweise an positiven Effekten bringt. Ne?
Ja, also man verliert ja nichts, wenn man das weiß. Und ich meine, es gibt ja Leute, das sind Wissenschaftler, die studieren so etwas und also so Bildung, Hochbegabung und also da gibt es ja Psychologen, die haben das studiert und Pädagogen, die haben das studiert und das ist ja nicht irgendwas, was komplett ausgedacht wurde, sondern das sind ja wissenschaftliche Erkenntnisse dahinter und deshalb finde ich einfach es nicht schlecht, dass man das testen kann und uns hat es persönlich was gebracht, meine Meinung, wenn man damit dann weiß, dass man damit positiv umgehen kann und wir wedeln da jetzt auch nicht irgendwie mit dem Schein rum, sagen, ha, guck mal hier.
Klar.
Sollte man halt auch nicht tun, aber
Magst du vielleicht nochmal was dazu sagen? Ja. Also, weil du vorhin erwähnt hast, also es gab auch Leute, die das irgendwie so kritisch betrachtet haben. Also, wie war das für euch? Also, was hat das mit euch gemacht, wenn da so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was vielleicht so ein bisschen Schätzigkeit euch da entgegengebracht wurde? Weil das höre ich halt auch ziemlich oft, ne, dass dann Familien auch sagen, ah nee, dann sagen wir es lieber nicht oder wir halten das lieber so zurück, auch in der Herkunftsfamilie teilweise. Wie ging es euch damit?
Ja, also teilweise haben wir es zurückgehalten bei manchen Leuten, das haben wir gar nicht jedem erzählt, weil bei manchen Leuten weiß man ja, also hätte man sich die Reaktion dann auch schon denken können, dann brauche ich es denen auch nicht erzählen, gerade so in Verwandtschaft und Familie. Da weiß man ja, wie die Leute ticken. Und dann,
was wäre denn da eure, oder jetzt in deinem Fall deine Erwartung?
Ja, so
eher
sowas wie, das ist neumodischer Schwachsinn.
Ach so.
Früher hat es das nicht gegeben.
Bei der älteren Generation.
Ja, genau, vor allem die ältere Generation.
Ja, okay.
Genau, früher hat es das nicht gegeben. Ja, du warst als Kind doch auch so und es war hat alles gepasst.
Okay.
Solche Kommentare kommen dann, oder? Vergleich mit dem anderen Nachbarskind. Oder anderen Enkelkind, dann Manche sehen es auch direkt, ist uns einmal aufgefallen bei einer Mutter, die hat es dann direkt als Attacke auf ihr eigenes Kind gesehen, das dann irgendwelche Sachen noch nicht konnte. Deshalb halten, glaube ich, auch viele Eltern das ein bisschen zurück und posaunen das nicht raus. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Kind gut Tennis spielen kann, wenn es ein super Fußballer ist, wird es überall gelobt. Und wenn es, keine Ahnung, der nächste Mozart wird auch, aber wenn jetzt ein Kind zum Beispiel gut in Mathematik ist, das ist jetzt bei unserem Sohn der Fall. Der ist wirklich sehr, sehr gut in Mathematik. Das ragt so heraus. Da wird halt keiner irgendwie sagen, ja, klasse. Wenn er aber bei einem Bundesliga-Verein im Nachwuchsleistungszentrum wäre, würden die Leute applaudieren. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig.
Kannst du dir das erklären? Hast du da eine Idee, warum das so ist?
Ja, ich meine, ich glaube, jemand, der gut Fußball spielen kann oder der vielleicht ein gutes Instrument spielen kann, der ist nicht vielleicht im Alltag für die meisten Leute nicht unbequem. Aber jemand, der vielleicht sagt, der vielleicht sehr intelligent ist und dann mal auch sagt, hey, das, was du gerade gesagt hast, das stimmt nicht. Es ist anders. Mhm. Ich weiß, dass es anders ist. Macht zum Beispiel unser Sohn halt ab und zu. Wenn der halt weiß, etwas stimmt nicht und ist anders, sagt er das halt den Leuten knallhart. Dann hat er halt meistens dann recht. Und ich glaube, dass es für viele Leute dann unangenehm ist. Also mit jemandem zusammenzuleben oder vielleicht zusammen zu arbeiten, dann später, wenn man erwachsen ist, der halt einfach vielleicht viele Dinge ganz einfach lernt, ganz einfach kann. Das ist vielleicht mehr so manche Leute eine Bedrohung im Alltag, wenn's solche Leute gibt. Das ist was anderes, wenn jemand gut Fußball spielen kann. Bewundert man den eher und sagt, hey, super toll und ja, genau.
Ja. Eigentlich schade, ne? Ja. Dass das eher so ein Neid- oder Unsicherheitsgefühl auslöst, ne? Als zu sagen, hey, ist doch super, der ist clever im Leben oder im Alltag und auch ich kann davon auch profitieren, ne? Wäre eigentlich eine schöne Haltung.
Ja, genau. Ja.
Ja, schade. Wirklich schade.
Ja, das fällt einem auf bei Menschen jetzt, die hochbegabt sind. Und deshalb verstecken das manche auch. Also ich kenne das noch von der Schule. Es gab auch manche Mitschüler bei mir, die sich dann immer blöder gestellt haben, als sie eigentlich sind, um nicht als schlau zu gelten. Und das ist ja auch manchmal so ein Phänomen, das auftritt. Und ist, glaube ich, dann in der Gesellschaft manchmal ein bisschen schade, dass es dann die Menschen ein bisschen schwieriger haben.
Ja. Dass Klugheit eigentlich nicht so sehr wünscht ist, ne? Dass man sich irgendwie mit Klugheit hervortut.
Genau,
Ich finde das ganz spannend, weil ich da immer wieder auch drüber nachdenke, weil ich das so oft höre, ne, dass Eltern eben auch das zurückhalten, so fast beschämt sind darüber, dass ihre Kinder so klug und schnell sind oder so kritisch hinterfragen und man als Eltern auch sowas fühlt wie so eine Fremdscham, ne, wenn das eigene Kind vielleicht so forsch ist oder so und man dann auch gar nicht sagen kann oder man könnte das natürlich sagen, so entschuldigend, Entschuldigung, also mein Kind ist hochbegabt, deswegen ist es vielleicht ein bisschen direkt oder komisch oder was auch immer.
Sowas machen wir eigentlich nicht.
Das macht keiner, aber eigentlich ist es ja auch schade, ne, anstatt sozusagen das Positive auch darin zu sehen, dass es eben ja auch in jungen Jahren Kinder gibt, die einen kritischen Geist haben, die sehr wachsam sind und die Zusammenhänge schnell erkennen und die das einfach den Überblick haben, ne? Und das, das einfach analysieren können, ja, die Muster und Strukturen erkennen. Also irgendwie ist das ja eigentlich was total Cooles, was Faszinierendes. Und trotzdem wird das eben nicht gern gesehen, so gesamtgesellschaftlich. Und das ist echt schade.
Ja, das stimmt. Also das haben wir auch festgestellt. Wir haben es meistens erst dann erzählt, wenn es anderen Leuten aufgefallen ist. Also wenn die dann gesagt haben, ja, der kann schon echt viel, hey, das ist ja wirklich gut. Und dann haben wir das halt erzählt, dass er auf Hochbegabung getestet wurde. Und die Leute haben es da auch meistens gut aufgefasst. Aber ich kenne das Problem. Also selbst, man will das jetzt nicht so, wie gesagt, als Thema in ein Gespräch bringen. Und da ist halt der Vergleich, den ich jetzt habe. Jeder wird halt davon erzählen, wenn sein Kind auf dem Fußballplatz 3 Tore schießt. oder beim Handball oder was auch immer. Ja. Aber wenn das Kind halt irgendwas in der Richtung Intelligenz sehr gut kann, wird davon halt selten erzählt, weil man dann halt meistens eher negative Kommentare bekommt.
Ist denn bei deinem Sohn auch sichtbar, dass es sowas gibt, wo er besonders, also du hast gesagt Mathematik, aber gibt es noch was sonst auch für ihn so sein Interessensgebiet widerspiegelt, oder würdest du auch sagen, er ist da sehr breit aufgestellt in seinen Fähigkeiten?
Ja und nein. Also was er extrem gut kann, ist logisches Denken und Mathematik. Da hat er unser räumliches Vorstellungsvermögen. Also er baut, wie gesagt, Lego. Wir haben jetzt, also er hat fast alleine, hat er so ein Hogwarts-Schloss von Harry Potter gebaut.
Ja, toll.
Was wirklich schwierig war, aber da ist er wirklich sehr, 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 sehr gut. Und er kann schon rechnen mit leicht multiplizieren und sowas. Das ist was ihm extrem einfach fällt.
Ja.
Wo er wirklich extrem weit ist. Und dann hat er so Dinge, die er gut kann. Wie zum Beispiel fängt jetzt gerade an zu lesen ein bisschen. Also erkennt die ersten Wörter. Und was er aber für einen fast Sechsjährigen ja auch langsam kommt. Also was er eigentlich eher so ganz, ganz normal ist. Und dann gibt es aber halt auch Dinge, und das ist dann halt die, sag ich mal so, die Kehrseite davon. Ihm fallen halt manche Dinge furchtbar schwer. Also das größte Thema ist Fahrradfahren, was überhaupt nicht klappt. Also, oder Schwimmen war lange Zeit auch schwierig. Also gibt einfach Dinge, oder Fußball in der Mannschaft spielen. Er hat so gern Fußball gespielt, dann wollte ich ihn mal mit in den Verein nehmen.
Yeah.
Da hat er sich überhaupt nicht drauf getraut, aufs Feld und sowas. Also das gibt auch Dinge, die sind nicht so schön dann.
Klar.
Also,
ja. Naja, also ich denke, man kann ja auch nicht in allem gleich gut sein, ne? Das ist ja auch irgendwie normal. Und
genau.
Wenn er da aber vielleicht auch noch seinen Sport findet, mit dem er sich wohlfühlt, ne, dann ist das ja vielleicht auch nochmal so ganz gut ausgeglichen. Aber ja, ich denke, wenn man so intellektuell begabt ist, ne, dann klar, an der anderen Stelle fehlt vielleicht ein bisschen die körperlich-kinästhetische Begabung oder so. Ne? Genau.
Ja, und es gibt auch vieles, wo einem halt einfach Grenzen gesetzt werden. Also dann vieles darf man als Kind zum Beispiel erst ab 6 Jahren oder ab 8
Jahren
machen.
Das stimmt. Ja, jetzt, wo du es sagst. Genau, ja, stimmt.
Also er spielt zum Beispiel gerne Schach, und da darf man halt in die meisten so Kinderturniere finden, halt meistens erst ab 6, frühestens 6, aber eher so ab 8, 9 Jahren statt. Und das geht halt einfach nicht. Oder Bogenschießen hätte er gerne gemacht.
Oh ja, spannend.
Das ist auch erst ab 8 Jahren. Also da wird einem halt leider manchmal ein bisschen die Grenze gesetzt, glaube ich, dann. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Da versuchen wir so ein bisschen drum rum zu kommen. Wir versuchen ihn halt auch dann mit so Sachen zu konfrontieren, die er nicht mag. Also jetzt nicht zu zwingen, wird keinen Sinn machen, glaube ich, aber dass wir halt einfach sagen, du fährst jetzt einfach eine Runde mit uns Fahrrad.
Yeah.
Übst es jetzt einfach, ansonsten wird da vielleicht halt jemand, dem fliegt alles zu und dann kommt was ganz, ganz Normales, was ganz Alltägliches und das kann er nicht, und daran geht er halt komplett kaputt. Und weil er kann ja nicht irgendwann mal sagen, ich kann kein Fahrrad fahren.
Ja, und das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ne? Ja. Also so dosiert den Kindern auch zuzumuten, ne, dass sie eine Hürde, die sie jetzt, sag ich mal, aus irgendwelchen Gründen eben haben oder vorgesetzt bekommen, dass sie diese Hürde mit Begleitung und auch mit Übung, ne, und ein bisschen Ausdauer, ne, das lernt man dabei alles, Frustrationstoleranz, ne, dass man diese Hürde überwinden kann, finde ich auch total wichtig, ne, weil gerade die Kinder, denen halt sonst so vieles zufliegt, ne, sind es gar nicht gewohnt, sich für etwas auch richtig anstrengen zu müssen. Ne? Und deswegen finde ich das super wichtig, dass du es gerade nochmal gesagt hast, so ein bisschen eben mit liebevoller Begleitung, aber doch nachhaltig, ne, als Eltern auch zu sagen, du, wir fahren jetzt eine Runde und du kommst mit und das wird schon. Ne? Also ermutigend, aber auch klar, ne, und nicht sozusagen immer nur ausweichen lassen, sondern einfach zu sagen, hey, ne, das wird, wir schaffen das, wir unterstützen dich, wir sind ja auch noch da und wir begleiten das und so weiter. Nicht ganz, ganz wertvoll.
Genau. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Weil wenn man das nicht machen würde, würde es sagen, ja, da ist ja hier hochbegabt, jetzt muss der kein Fahrrad fahren, der kann ja alles andere. dann würden, glaube ich, Kinder dann sich so in eine Komfortzone begeben und würden halt bei dem Nächsten, was dann irgendwann mal auf sie zukommt, was ihnen nicht direkt gelingt, halt sagen, nee, dann ich kann ja den Rest, und das Fahrradfahren habe ich ja auch nicht lernen müssen.
Ja.
Das ist halt, glaube ich, ganz wichtig.
Genau, Menschen brauchen auch Herausforderungen, um daran zu wachsen, ne? Also eine Erfahrung, dass ich mich für etwas anstrengen muss, um etwas zu erreichen, ist total wichtig. Und das ist auch das, was vielen, ne, durch diese Langeweile zum Beispiel in der Schule dann irgendwann abgeht. Also die haben dann irgendwann keine Anstrengungsbereitschaft mehr, weil sie müssen sich ja nicht anstrengen. Ist alles so easy, bis zum Langweilen easy, ne, dass dann die Anstrengungsbereitschaft irgendwann verloren geht. Und deswegen finde ich super gut, ne, dass ihr das so früh wisst und dass ihr das als Eltern auf dem Schirm habt und einfach begleitet. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll. Ja, voll gut. Ja, lieber Florian, gibt es noch etwas, was wir noch nicht besprochen haben oder was du noch gerne sagen möchtest, sozusagen abschließende Worte?
Ja, also ich glaube, wir haben vieles besprochen. Es war eigentlich so alles, was wir oder was ich jetzt erzählen konnte. Mal, ich spreche jetzt auch für meine Frau, die konnte jetzt heute leider nicht dabei sein.
Ja.
Was ich den Eltern gerne mit auf den Weg gehen würde, ist, dass sie, glaube ich, auch aufs eigene Gefühl hören sollten, wenn es um sowas geht und nicht auf das, was irgendwelche anderen Leute sagen. Wenn Eltern, glaube ich, das Gefühl haben, ihr Kind ist anders, sei es hochbegabt, gibt ja aber auch andere Dinge wie jetzt Autismus oder ADHS. Also gibt es ja vieles, was heutzutage ein bisschen mehr in den Fokus gerät, wo man früher vielleicht gesagt hat, das sind komische Leute oder sowas. Oder hibbelig und sowas, ja. Und dann würde ich es aufs eigene Gefühl hören und ich würde es tatsächlich testen lassen. Schon allein, um es selbst zu wissen und um zu wissen, was auf einen zukommt. Und würde mir da nicht so viel reinreden lassen. Ja.
Ja, vielen Dank für diese wertvollen abschließenden Worte. Danke dir sehr für das Gespräch, Florian. Die Premiere heute.
Ja, vielen Dank. War sehr interessant.
Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit.
Erster Podcast, glaube ich, den ich gemacht habe.
Auch für dich in doppelter Hinsicht eine Premiere.
Genau, ja.
Ja, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und ja, auch ganz liebe Grüße an deine Frau.
Ja, vielen Dank. Und ich freue mich, wenn die Folge rauskommt und wünsche allen Eltern da draußen gute Nerven.
Ja, super wichtig, ja. Danke dir. Tschüss, Florian.
Tschüss.
Das war Hoch, Höher, Hochbegabt. Dein Podcast rund um Hochbegabung in der Familie. Teile gerne diese Podcast-Folge und trage dazu bei, dass die Vielfalt von Hochbegabung in der Öffentlichkeit sichtbarer wird. Und wenn auch du Interesse hast, deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne über die Website zum Podcast. hochbegabt-podcast.de